Deutschlandfunk. Der Tag.
Die letzten Tage, wenn wir ehrlich sind, noch viel mehr davor, waren nicht so doll.
Das kann man aus SPD-Perspektive sicherlich so sagen, wenn man sich die letzten Tage anguckt. Und deshalb ging es gestern dann erstmal aufs Bötchen, Büschen über den Wannsee schippern und dabei Spargel essen. Das ist eine Tradition des sogenannten Seeheimer Kreises in der SPD. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, passiert da halt jedes Jahr das Gleiche. Dieses Mal war es aber natürlich eine Fahrt unter besonderen Umständen. Gerade die Partei- und Fraktionsvorsitzende verloren mit Andrea Nahles. Und wir horchen gleich mal bei unserem Korrespondenten nach, wie sehr es denn da an Bord, ja, unter den Sozen gebrodelt hat. Und wir beschäftigen uns mit der politischen Situation in Tschechien. Dort demonstrieren Zehntausende gegen den Ministerpräsidenten, der EU-Gelder veruntreut haben soll. Hier ist der Deutschlandfunk, das ist der Tag und ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Worüber reden wir?
Wir reden über den Zustand der SPD und nehmen als Ausgangspunkt die gestrige Spargelfahrt.
Okay.
Und am Ende scheint in der Regel die Sonne.
Die schien zumindest gestern Abend schon mal in Berlin am Wannsee, wo die SPD versucht hat, das Trauma der vergangenen Tage loszuwerden bei der traditionellen Spargelfahrt. Mit dabei für den Deutschlandfunk, wie jedes Jahr, unser Korrespondent Frank Kapellan.
Hallo Köln.
Und natürlich müssen wir, wenn wir über die Spargelfahrt reden, und damit würde ich gerne einsteigen, muss ich die Frage stellen, wie viele schlechte Wortwitze mit Bezug auf untergehende Schiffe du gestern Abend gehört hast.
Ja, da habe ich selber kräftig mitgemacht, aber
da
habe ich rumgestichelt. Als ich da an Bord kam, bin ich direkt Olaf Scholz über den Weg gelaufen und da haben wir dann auch gesagt, zusammen mit einem Kollegen, naja, einer muss ja an Bord bleiben und da grinste er und nickte, ja, so muss es sein.
Aber das ist auch schon irgendwie so ein kleines bisschen merkwürdiges Timing für dieses Event, oder?
In der Tat. Also ich hatte dann das Programmheftchen auf dem Tisch liegen. Das ist ja so, man sitzt unten im Schiff, da gibt es Spargel und Schnitzel und Schinken und alles ganz gut. Und da werden die Reden dann gehalten. Und normalerweise wird diese Spargelfahrt der konservativen Seeheimer wird von Andrea Nahles, also vom Parteivorsitzenden, eröffnet. Und Andrea Nahles ist ja nun mal abhanden gekommen. Und auf dem Tisch lag eben dieses Programmheftchen mit einem Grußwort von Andrea Nahles.
Ups.
Und das war alles schon ein bisschen komisch. Und wir hatten uns im Vorfeld ja auch schon gefragt, wird das jetzt ein Geisterschiff? Wollen wir da wirklich hingehen? Also ich und viele andere Kollegen haben sich das gefragt. Und man hat sich aber entschlossen, jetzt gute Miene zum bösen Spiel zu machen gewissermaßen und die Spargelfahrt nicht ausfallen zu lassen. Die ist nur einmal ausgefallen, 2013, da war ich auch angemeldet und da hatten wir Hochwasser auf der Donau.
Oh.
Und da haben alle gesagt, ist nicht ganz angebracht, da sind Menschen ums Leben gekommen, wenn wir jetzt mit dem Schiffchen über den Wannsee schippern. Also ganz so schlimm war es dann jetzt mit dem Nahles-Rückzug dann doch nicht.
Wie hast du denn die Stimmungslage insgesamt erlebt?
Ja, das war schon eine eher bedrückte Stimmung am Anfang, muss man schon sagen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die schon unter Schock, kann man schon fast sagen, standen. Die gesagt haben, da haben wir wirklich nicht mit gerechnet. Und dann hat mir zum Beispiel eine Frau aus dem Vorstand gesagt, ja, und wie das dann in der Fraktion gelaufen ist. Stehend haben sie applaudiert, als sie da aufgetreten ist zum letzten Mal. Das ist doch eine Menge Heuchelei. Denn da haben eben auch die applaudiert, die sie eigentlich in den Rücktritt getrieben haben, mit ihren Sticheleien, mit Durchstechereien auch gegenüber den Medien. Johannes Kahrs, der Gastgeber, vielleicht kann ich das kurz einspielen, der hat gesagt, ja, ich als Seeheimer und die frühere Linke, Andrea Nahles, das war sie ja mal, wir waren nicht die natürlichen Freunde.
Ich habe sie aber schätzen gelernt, kennengelernt, sie hatte Handschlagqualität, sie war durchsetzungsstark und man konnte sich auf sie verlassen. Nicht jeder teilt ihren Humor, trotzdem ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Mir tut es herzlich leid.
Ja, ihm tut's leid. Er hat auch versucht, das muss man zur Ehrenrettung von Johannes Kahrs sagen, er hat bis zuletzt versucht, Andrea Nahles zu halten. Er hat nach dieser Krisensitzung vor einer Woche gesagt, sie soll's sein, sie soll's bleiben, wir haben eine Kandidatin und stellt euch hinter sie.
Ich meine, das zu sagen ist ja das eine, aber stand der Seeheimer Kreis tatsächlich hinter ihr?
Nein, das hat er natürlich nicht getan. Da kamen ja auch noch andere Leute ins Spiel. Da ist Achim Post an der Fraktionsspitze. Eigentlich ein sehr netter, gutmütiger Mann, muss man sagen. Aber der hatte eben auch Ambitionen durchsickern lassen, durchblicken lassen, dass er durchaus Interesse hätte, Andrea Nahles im Fraktionsvorsitz zu beerben. Und ich glaube, das hat er auch nach wie vor noch nicht begraben, diese Ambitionen. Und dann, wer weiß, vielleicht tritt er noch an. Wobei gestern alle ziemlich begeistert waren vom Kölschen Rolf Mützenich. Mütze nennen sie den ja alle in der SPD. Und der hat, das muss ich auch sagen, der hat so eine moderierende, sehr freundliche Art. Ja, wobei dann auch mal wieder gesagt, er unterschätzt ihn nicht. Also der kann auch klare Ansagen machen. Und der hat zum Beispiel ja diese Jemen-Klausel in den Koalitionsvertrag gebracht, wonach eben Rüstungsexporte nicht möglich sein sollen in Länder, die im Jemen-Krieg beteiligt sind. Also der weiß schon, was er will.
Und das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, so seine Haltung zur Außenpolitik, wenn wir jetzt auch gucken auf die weitere Arbeit der Fraktion in der großen Koalition. Und ich glaube, auch dieses Stichwort müssen wir einmal eben ansprechen, weil ja in den letzten Tagen schon aus vielen Ecken der SPD auch so ein bisschen Unmut kam, um auf die große Koalition zu gucken. Hat das gestern Abend irgendwie eine Rolle gespielt oder wollen die da alle lieber nicht drüber reden?
Ja, da werden die alle nachgefragt. Die wollen nicht gerne drüber reden. Die wollen auch nicht drüber reden, wer jetzt antritt. Mhm. Ich habe das natürlich auch bei vielen versucht und bei den potenziellen Kandidaten, die es da gibt. Also Hubertus Heil, mit dem habe ich gesprochen. Den würde ich schon als möglichen Aspiranten auf den Parteivorsitz halten. Aber natürlich sagt er da jetzt nicht zu. Die halten sich alle zurück. Und was die Große Koalition angeht, da sagt er zum Beispiel, wir haben uns jetzt viel vorgenommen, auch in der Sommerpause. Wir wollen anständig regieren. Da ist einiges in der Pipeline, das wollen wir machen. Und man spürt allgemein, Lars Klingbeil hat das auch so gesagt, der Generalsekretär, man versucht jetzt eigentlich ja, so ein bisschen Zeit zu gewinnen und zu sagen, den Parteitag, wo ja alles entschieden werden soll, den verschieben wir entweder gar nicht, der soll im Dezember stattfinden oder frühestens im November. So, also aber auf jeden Fall nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen, 1. September und Ende Oktober dann Thüringen. Also vorher wird sich mit Sicherheit nicht viel tun. Die Frage ist jetzt, und insofern haben die Sozialdemokraten auch recht, ganz so schnell kann es nicht gehen. Die haben sich festgelegt, es soll eine Urwahl geben, also noch nicht offiziell festgelegt, das kommt noch, aber das ist meiner Ansicht nach so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die Mitglieder entscheiden sollen und es wird eine Doppelspitze geben. Vorausgesetzt, es gibt genügend Bewerber, da gehen jetzt aber alle von aus. Und das kostet natürlich alles Zeit. Das braucht Zeit, wenn man jetzt die SPD-Basis befragen will. Oder sogar, Johannes Kahrs hat gestern gesagt, die Nichtmitglieder. Also er versucht, die Partei zu beleben und interessanter wieder zu machen in der Bevölkerung, indem er sagt, jeder Bürger, ihr könnt alle mitreden darüber, wer die SPD führen soll. Also das wird noch ganz spannend werden.
Ich könnte mir ja mit Blick auf die Große Koalition auch durchaus vorstellen, dass gerade in der Fraktion im Bundestag viele auch gar nicht unbedingt ein Interesse daran haben, jetzt Neuwahlen durchzuführen, weil das ja tatsächlich für sie auch bedeuten könnte, bei einem schlechten SPD-Ergebnis, dass sie ihr Mandat verlieren.
Ja, aber am Ende hängt es eben nicht an den Bundestagsabgeordneten, ob diese Koalition fortgeführt wird. Das hängt möglicherweise dann an den Mitgliedern oder an den Parteitagsdelegierten. Stand jetzt ist die Diskussion so oder der Beschluss so, dass ein Parteitag diese Halbzeitbilanz vornimmt und dann darüber entscheidet, waren wir gut genug, haben wir noch genügend Ziele, machen wir weiter oder nicht. Und einen Parteitag kann man da meiner Ansicht nach noch so ein bisschen steuern, denn alle, die hier was zu sagen haben bei der SPD, die wollen weitermachen, die wollen weiter regieren und natürlich auch viele Bundestagsabgeordnete, weil sie ihr Mandat ansonsten wohl verlieren würden. Aber es ist durchaus möglich nach der Satzung der SPD, wenn sich genug zusammenraufen, wenn die Jusos vielleicht wieder eine Kampagne anstrengen, dass es ein Mitgliedervotum geben müsste. Und dann ist halt die große Frage, hat man dann die Mehrheit der SPD-Mitglieder hinter sich? Ich wage das zu bezweifeln, also dass die Koalition dann fortgeführt wird. Also insofern haben es die Bundestagsabgeordneten nur bedingt in der Hand.
Aber die kneifen jetzt trotzdem erstmal die Arschbacken zusammen bis zum Herbst und hoffen, dass es weitergeht.
Ja, und Rolf Mützenich hat gestern gesagt, dass er jetzt keine schnelle Entscheidung will, was die Fraktionsspitze angeht. Aha. Er will regieren, hat das auch Ralf Brinkhaus klar gemacht. Ja. Wir arbeiten weiter zusammen, wir haben was vor. Und die Entscheidung über den Fraktionsvorsitz soll dann erst im September, da war ja der reguläre Wahltermin angesetzt und dabei will man offenbar bleiben. Und auch ganz interessant, anders als Manuela Schwesig, Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel, die ja jetzt kommissarisch die Partei führen und ausgeschlossen haben, es auf Dauer machen zu wollen, hat Rolf Mützenich das nicht ausgeschlossen. Und der hat ein hohes Ansehen in der Fraktion. Mhm. Und da haben viele gesagt, Rolf, Mütze, mach weiter. Und er selber ist da noch, glaube ich, unentschieden, aber er hat nichts ausgeschlossen.
Zum Abschluss muss ich dir natürlich auch noch die kulinarische Frage stellen. Wie war der Spargel?
Ich fand den Spargel diesmal ausgesprochen gut.
Immerhin, gab,
Ja, doch, da kann man wirklich nicht meckern. Es gab eine reichliche Portion und der war nicht bitter, der war nicht holzig. Und das habe ich in anderen Jahren schon anders erlebt. Also da, das stimmte so und das Wetter war natürlich perfekt. Lauer Sommerabend, Bierchen dabei und so und naja, Ulla Schmidt sagte mir, das Leben geht weiter. Wir müssen uns jetzt auf die Zukunft konzentrieren und wir können nicht nur Trübsal blasen. Damit kommen wir eben auch auf keinen grünen Zweig und da hat sie sicherlich recht.
Das Leben geht weiter, der neue Slogan der SPD. Ich danke dir für die Eindrücke von der Spargelfahrt, Frank.
Ja, tschüss.
Bis zu 120.000 Menschen sollen gestern auf der Straße gewesen sein, in der tschechischen Hauptstadt Prag. Im Hintergrund hört man es in einem Clip des ZDF-Studios Wien, bei denen habe ich das Audio gemopst. Die Menschen protestieren gegen den Ministerpräsidenten, der sich an Geldern der EU bereichert haben soll, beziehungsweise hat. Das sagt zumindest ein Bericht der Europäischen Union. Ist zwar ein vorläufiger Bericht, aber der ist schon ziemlich explizit. Und das alles riecht ordentlich nach Korruption. Dröseln wir jetzt auf mit unserer Korrespondentin Marianne Allweis, die gestern auch in Prag auf der Demo unterwegs war und uns erstmal erzählt, wer denn da so alles auf die Straße gegangen ist.
Also ich war gestern Abend da und habe gesehen, dass es wirklich eine bunte Mischung ist. Da waren viele ältere Leute und wenn ich die angesprochen habe, haben die sofort Vergleiche gezogen mit den Demonstrationen bei der Samtenen Revolution. Dann waren aber viele jüngere Leute dabei, Familien mit Kindern. Ich habe eine Kollegengruppe gesprochen und die hatten zusammen in der Familiendruckerei arbeiten die. Und dort hatten die auf eigene Kosten so Demonstrationsflyer, so fächerartige herstellen lassen. Die standen in Riesenkisten vor ihnen, die haben sie verteilt. Es wurde viel gesungen. Ich habe auch Leute getroffen, die nicht aus Prag kommen, sondern weit her angereist waren. Eine junge Frau, 300 Kilometer aus Südmähren.
Wow.
Und es war auch sehr beeindruckend bei den Demonstrationen selber dann. Da haben sich auch viele Theater solidarisiert mit den Demonstranten, die Aufführung dann an dem Abend verschoben. Und auch der Bund der Steuerzahler war dabei. Es geht ja schließlich auch um Steuergeld. Also eine ganz breite Mischung.
Das klingt ja schon fast so ein bisschen nach Happening-Charakter.
Ja, das hatte wirklich was davon. Also bevor es offiziell losging, wurden auch noch Lieder gesungen. Leute haben versucht, sich noch irgendwie zu treffen, obwohl das Handynetz eigentlich schon ausgefallen war, weil es einfach so eine Masse war, die da auf diesem langgezogenen Wenzelsplatz stand. Und organisiert wird das alles von einer Nichtregierungsorganisation, 1 Million Augenblicke für die Demokratie. Mhm. Und das finde ich auch ganz interessant. Die hat ein einzelner Philosophiestudent vor einem Jahr etwa gegründet, 26 Jahre alt oder jung, muss man sagen, Mikuláš Mlynář. Und der hat dann auch wieder gesprochen auf der großen Bühne unterhalb des Nationaltheaters. Das war schon sehr beeindruckend.
All die, die da zusammenkommen, demonstrieren ja gegen Ministerpräsident Andrej Babiš. Der Vorwurf lautet, du hast es eben schon kurz anklingen lassen, dass er sich persönlich bereichert hat. Was soll er da gemacht haben?
Also er soll sein Geschäft nicht von seiner Politik oder von seinem Amt als Regierungschef getrennt haben. Mhm. Und das wird greifbar da, wo er eben Gesetze bricht, EU-Gesetze, tschechische Gesetze. Da geht es immer um Interessenkonflikte und um öffentliche Fördergelder. Der Vorwurf ist der, dass er Subventionen, vor allem der EU, als Regierungschef in sein ehemaliges Unternehmen gelenkt haben soll. Und dass er dieses Unternehmen auch noch, das ist der zweite Vorwurf, eigentlich immer noch kontrolliert. Offiziell hat er diesen Riesenkonzern Agrofert, eines der größten Unternehmen hier in Ostmitteleuropa, nämlich an Treuhandfonds übergeben, um eben diese Interessenkonflikte nicht mehr zu haben. Aber in dem Bericht aus Brüssel, der jetzt vor ein paar Tagen bekannt geworden ist, da steht eben drinnen, nein, Babiš kontrolliert dieses Unternehmen noch weiterhin. Und dann kann er natürlich als Regierungschef sagen, dann kriegen meine Unternehmen immer noch ganz viele Subventionen. Das ist auch wirklich so. Agrofert ist der größte Empfänger von Fördergeldern hier in Tschechien.
Was ist denn das für ein Konzern? Was machen die?
Das ist ein riesengroßes Konglomerat aus mehr als 250 Firmen. Die sind in ganz vielen Bereichen aktiv. Chemie, Landwirtschaft, Lebensmittel, okay. Fruchtbarkeitskliniken. Wow. Also eigentlich alles und auch Zeitungen. Und das ist auch wirklich das Brisante, wo viele Demonstranten auch vorher schon Andrej Babiš vorgeworfen haben, dass er hier wirklich seine Macht überschreitet, dass er so eine Machtfülle aufgebaut hat, wie das vielleicht sogar Silvio Berlusconi zu seinen besten Zeiten nicht mal hatte. Und Dieser Konzern ist auch noch, was dazu kommt, der größte öffentliche Arbeitgeber in Tschechien. Das sind etwa 30.000 Arbeitsplätze.
Das klingt irgendwie nach ziemlichen Verstrickungen. War die Partei von Babiš nicht mal die Partei, die irgendwie angetreten ist, um Korruption zu bekämpfen?
Ja, genau. Und die nie dasselbe machen wollte wie die anderen Politiker, wie diese korrupte Klasse, gegen die sie da gewettert haben. Hm. Genau. Babiš selber hat diese Partei oder Bewegung, war es früher, Ano, gegründet. Aber eigentlich ist er die Partei. Also es gibt da gar nicht so einen großen Unterschied. Er führt diese Partei wie einen Konzern. Er sagt ja auch immer wieder, er will das Land führen, wie er ein Unternehmen führt. Mhm. Erinnert so ein bisschen an Donald Trump. Und deshalb haben auch viele Demonstranten oder viele Beobachter auch früher schon gesagt, so ein Mann, bei dem ist es ganz klar, der führt auch immer noch seinen Konzern. Der wird da nicht die Fäden loslassen.
Und das alles, du hast es eben auch schon anklingen lassen, das ist ja nicht irgendwas, was wabert oder was raunt, sondern es gibt tatsächlich einen offiziellen Bericht der Europäischen Union, der genau das festhält, also der Babiš quasi überführt.
Ja, viele Demonstranten lachen da und sagen, das haben wir schon immer gewusst, aber jetzt gibt es eben diesen Bericht, der ist am Freitag hier von Zeitungen geleakt worden. Ein Rechnungsprüfungsbericht der Europäischen Kommission in Brüssel, und der stellt eben genau das fest, dass Babiš da einen Interessenkonflikt hat, dass er immer noch sein Unternehmen kontrolliert, dass er auch kontrolliert, wohin die EU-Subventionen hier geht. Das steht da schwarz auf weiß drinnen. Allerdings ist das ein vorläufiger Bericht. Mhm. Und Tschechien hat jetzt noch die Möglichkeit, auf diesen Bericht zu antworten. Und das ist das brisante Antworten, wird nicht etwa eine unabhängige Stelle, ein Rechnungsprüfungshof hier im Land, sondern das werden die Ministerien der Ano-Bewegung tun, die Babiš sehr gefügig sind.
Das klingt alles nach ziemlich unangenehmen Verstrickungen. Nun gibt es ja die Proteste auch schon eine ganze Weile, jetzt so viele Menschen auf der Straße. Wie kann das eigentlich sein, dass der da noch im Amt ist?
Die Straße interessiert ihn nicht so sehr, außer wenn er sagt, dass er für die normalen Leute Politik macht. Er hat einfach noch eine Mehrheit im Parlament. Er führt seit etwas mehr als einem Jahr eine Minderheitsregierung. Damals haben sich die Sozialdemokraten, die ganz stark geschrumpft waren nach der letzten Wahl, dazu durchgerungen, die einzugehen. Die wird auch noch von den Kommunisten toleriert. Damit wollten die Sozialdemokraten verhindern, dass Babiš mit der rechtsextremen Partei hier zusammengeht. Und die Sozialdemokraten können sich einfach keine Neuwahlen leisten. Die sind bei den letzten Europawahlen nicht mal mehr über die 5%-Hürde hier in Tschechien gekommen. Es gibt viele Beobachter, die sagen, Neuwahlen, die wären das Ende für die Sozialdemokraten hier. Die Opposition ist auch ziemlich zersplittert, und in Umfragen, da steht Babiš immer noch ziemlich gut da. Die letzten Umfragen waren jetzt vor den großen Protesten gestern, aber da hat er immer noch bis zu 30% Zustimmung bekommen.
Ja, und du hast die Europawahlen ja auch angesprochen. Da ist die ANO stärkste Partei geworden in Tschechien. Das finde ich dann irgendwie merkwürdig, dass einerseits da die Partei, die er ist, so gute Ergebnisse erzielt, auf der anderen Seite aber so viele Menschen auf die Straße gehen. Heißt aber auch, es gibt immer noch sehr viele Menschen, die seinen Kurs unterstützen.
Ja, das sind vor allem die Älteren, das sind vor allem die auf dem Land, und denen hat er auch oft genug Wahlgeschenke gemacht. Er hat viele der Forderungen seines Koalitionspartners, der Sozialdemokraten, übernommen. Er hat die Löhne erhöht, er hat die Renten erhöht, er hat die Lehrergehälter erhöht, und die stehen einfach nach wie vor zu ihm. Also da ist das Land schon sehr, sehr gespalten nach wie vor, auch wenn jetzt diese Proteste von Woche zu Woche zunehmen und größer werden.
Der Tag am 5. Juni 2019. Zum Schluss lassen wir nochmal Mütze zu Wort kommen.
Jeder kann mir etwas sagen, aber wenn er das auf Twitter tut, erreicht mich das nicht. Ich arbeite nicht mit Twitter.
Wir schon. Uns ModeratorInnen des Podcasts gibt's da, und wir diskutieren da auch gerne. Ansonsten freuen wir uns über E-Mails an dertag@deutschlandfunk.de. Morgen hören wir uns wieder, dann mit Einblicken in einen Strafprozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den Krankenpfleger Nils Högel, der hunderte Menschen ermordet hat. Wir hatten hier zum Auftakt des Prozesses schon mal über den Fall gesprochen. Morgen fällt das Urteil, und ich bin mit unserer Bremen-Korrespondentin Felicitas Böselager verabredet, die berichten wird, was der Prozess mit den Angehörigen gemacht hat. Morgen also wieder der Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Bis dahin.